33 Millionen. So viele Menschen arbeiten in Deutschland laut KfW Research in mittelständischen Unternehmen. Nicht umsonst wird der Mittelstand als Rückgrat der deutschen Wirtschaft bezeichnet. Mittelständische Unternehmen sind aber nicht nur Jobmotor, sondern auch entscheidend für Deutschlands Wohlstand und das Wirtschaftswachstum. Dem steht gegenüber, dass die Herausforderungen in den letzten Jahren stark zugenommen haben. Inflation, Fachkräftemangel, niedriger Digitalisierungsgrad und Nachfolge. In der heutigen Folge von Richtig Zugehört werden wir uns die Situation des deutschen Mittelstands ein bisschen genauer anschauen. Wir werfen einen Blick auf die gesamtwirtschaftliche Lage und sprechen über die Stellschrauben, die gedreht werden müssen, um den deutschen Mittelstand fit für die Zukunft zu machen. Wir bleiben aber nicht theoretisch. In der heutigen Folge besprechen wir auch konkrete Förderprogramme der KfW, die mittelständischen Unternehmen auf ihrem Weg in eine nachhaltige und digitale Zukunft unterstützen. Als Gäste darf ich heute begrüßen Anja Bukowski, Teamleiterin bei der KfW für Gründungs- und Innovationsfinanzierung, Michael Schwarz, Ökonomin der KfW Konzernentwicklung und Experte für den deutschen Mittelstand, sowie Wolfgang Althaus, Prokurist und Bereichsleiter bei der Bürgschaftsbank NRW GmbH. Mein Name ist Pia Kater, herzlich willkommen. Aktuell wird wieder sehr viel über den deutschen Mittelstand gesprochen. Herr Schwarz, Sie untersuchen bei der KfW die Lage des Mittelstands wissenschaftlich. Klar gesprochen, wie sieht's aus?
Wir hatten auch schon bessere Zeiten, muss man sagen. Im Regelfall wird der Mittelstand ja für seine wirtschaftliche Stabilität gelobt, auch in Krisenzeiten. In der Breite würde ich auch sagen, das ist weiter so. Im Fundament zeigen sich aber die ersten Risse. Die sind vor allem der konjunkturellen Situation der letzten ein, zwei Jahre geschuldet. Wir haben eine jährliche große Unternehmenserhebung im deutschen Mittelstand und wissen ziemlich genau, wie es den Unternehmen geht. Im letzten Jahr ist es leider so, dass die wirtschaftliche Situation vieler Unternehmen schlechter geworden ist. Umsatzflaute und das trotz hoher Inflation. Die Investitionsfreude hat wieder abgenommen und die hat auch die Zinswende leider nur einen kleinen Effekt bringen können. Dazu kommt, dass das Finanzierungsklima für die allermeisten Unternehmen wieder deutlich rauer geworden ist. Also alles in allem eine relativ schwierige Lage im Moment. Und dazu kommt auch noch, dass es den großen mittelständischen Unternehmen deutlich besser gelingt, durch die aktuelle Situation zu kommen als der Vielzahl an sehr kleinen Unternehmen.
Es gab 2023 aber auch einige Lichtblicke. Die Profitabilität von KMUs, also sogenannten kleinen und mittelständischen Unternehmen, ist stabil geblieben und auch der Jobmotor wurde nicht abgewürgt. Wird es 2024 mehr gute Nachrichten geben, Herr Schwarz?
Ich fange erstmal mit dem Guten an. Das stimmt, die Gewinnmarge, also das, was den Unternehmen am Ende des Tages vom Umsatz übrig bleibt, das ist über alle Unternehmen stabil geblieben. Wenn man aber genauer hinschaut, sieht es nicht mehr ganz so gut aus. Bei den sehr kleinen Unternehmen, die große Masse an allen KMU-Stellen, ist die Ertragslage schwach und sie ist zum fünften Mal in Folge schwächer geworden im Vergleich zum Vorjahr. Umso erfreulicher ist es, Sie sprachen es an, die Beschäftigungsentwicklung, die ist noch sehr stabil. Das wird auch vermutlich im laufenden Jahr so bleiben. Wir werden keine großen Sprünge sehen, aber zumindest eine Seitwärtsbewegung ist abzusehen. Positive Nachrichten wird es 2024 nicht allzu viele geben im deutschen Mittelstand. Also da muss man nur die Nachrichten sehen und dann weiß man in etwa, dass es immer noch eine relativ schwierige Gesamtlage ist. Wir hoffen zumindest, dass die große Breite der Unternehmen die wirtschaftliche Lage aus dem letzten Jahr halten wird können. Auch das ist keine leichte Aufgabe.
Jetzt haben wir natürlich die gesamtwirtschaftliche Lage, die ein Problem darstellt für den Mittelstand. Tatsächlich kämpft der Mittelstand wie die gesamte deutsche Gesellschaft, aber auch schon mit dem demografischen Wandel. Gehen uns die Mittelständler aus, Herr Schwarz? Was ist da los?
Unwahrscheinlich. Den demografischen Wandel gibt es ja nicht erst seit gestern und wir haben immer noch ungefähr genauso viele Unternehmen wie seit 20, 30 Jahren. Was aber deutlich sichtbar ist, dass die Inhabergeneration, die aktuelle im Mittelstand, deutlich schneller gealtert ist als die Gesamtbevölkerung. Jeder dritte Inhaber oder jede dritte Inhaberin im Mittelstand ist jetzt schon 60 Jahre oder älter. Vor 20 Jahren waren das gerade mal 10%. Also das Durchschnittsalter ist hier deutlich gestiegen und es ist schneller gestiegen als das Durchschnittsalter der Gesamtbevölkerung. Das bedeutet im Grunde, es wird viel mehr Bedarf an Nachfolgerinnen und Nachfolgern geben, als wir das bislang sehen. Es liegt einfach daran, dass die geburtenstarken Generationen sich aus dem Erwerbsleben zurückziehen und das wird Lücken in den Chefetagen im Mittelstand hinterlassen. Vielleicht kurz eine aktuelle Zahl. Wir haben jetzt schon ungefähr 125.000 Unternehmen, die sich im Jahr eine Nachfolge wünschen würden. Gleichzeitig sehen wir aber auch ganz genau, dass die Kandidaten, um so eine Nachfolge anzutreten, einfach viel weniger werden. Die Frage nach der Nachfolge bzw. der Bedarf an Nachfolgern, das wird eine der alles entscheidenden Fragen sein in der nächsten Zeit.
Und an was hakt es da? Ist es so, dass die Kinder von Unternehmerinnen und Unternehmern seltener die Nachfolge antreten möchten?
Also so sieht das tatsächlich aus. Also ganz genau weiß man das nicht, um ehrlich zu sein. Es gibt so verschiedene Argumentationen, die sehr wahrscheinlich ineinander greifen, also unterschiedliche Erklärungsansätze. Zum einen, wir sehen, dass es keinen Automatismus mehr gibt, wie er früher vielleicht mal vorhanden war, dass die Kinder in die beruflichen Fußstapfen ihrer Eltern treten. Das ist deutlich schwächer ausgeprägt, als das früher der Fall war. Dazu kommt natürlich, dass die nachfolgenden Generationen sehr viel kleiner sind, als das früher der Fall war, weil es einfach zu wenig Kinder gibt. Nicht unterschätzen darf man auch, dass Kinder von Unternehmerinnen und Unternehmern sehr früh schon mitbekommen, was es heißt, eine Selbstständigkeit aufzubauen. Dass das auch mit finanziellen und persönlichen Einschränkungen verbunden sein kann. Und das mag auch abschreckend wirken. Aber es ist nicht nur allein die Frage nach den Kindern, die eventuell das Unternehmen nicht übernehmen wollen. Wenn man den Nachfolger einmal gefunden hat, dann muss noch der Kaufpreis festgelegt werden. Die Finanzierung muss bewerkstelligt werden. Es gibt allerlei rechtliche, steuerliche und andere bürokratische Dinge, die es zu klären gibt. Und es gibt insgesamt unzählige Schritte, an denen so eine Nachfolge stecken bleiben kann.
Das heißt, wir haben Nachfolgeprobleme, aber es klingt so ein bisschen auch nach einem Bürokratieaufwand, der da mit drin steckt. Was passiert denn, wenn aus egal welchem Grund dann einfach keine Nachfolge gefunden werden kann?
Dann ist es tatsächlich so, dass es nur eine Option gibt, das Unternehmen stilllegen zu müssen oder zu wollen. Das ist eine Option, die tatsächlich von vielen Unternehmen so auch in Betracht gezogen wird und sehr bewusst ausgewählt. Wir sprechen hier von ca. 50.000 Unternehmen im Jahr, wo die Inhaberinnen und die Inhaber bewusst entscheiden, wenn ich aus dem Erwerbsleben austrete, soll das Unternehmen stillgelegt werden. Und dann gibt es noch die Fälle, eher die Unglücklicheren, die sich eine Nachfolge wünschen, auch etwas dafür tun und das aber nicht umgesetzt bekommen. Das sind auch nochmal ca. 30.000. Das heißt, wir haben etwa 80.000 Unternehmen im Jahr im Mittelstand, die stillgelegt werden.
Wissen wir irgendetwas über diese Unternehmen, die ja mit dieser Stilllegung der deutschen Wirtschaft letztlich auch verloren gehen? Also sind da irgendwelche Daten bekannt, mit wem wir es da zu tun haben? Sind das öfter Handwerksbetriebe oder ja Unternehmen aus bestimmten Branchen? Was wissen wir darüber?
Tatsächlich ist es so, dass es sich ziemlich gut zwischen den verschiedenen Wirtschaftszweigen aufteilt. Also es gibt jetzt keinen bestimmten Sektor, der da herausstechen würde. Was man sagen kann, ist, dass es überproportional viele sehr kleine Unternehmen sind, die den Weg der Stilllegung gehen oder gehen müssen. Bei größeren Mittelständlern oder umso größer das Unternehmen wird, kommt das praktisch nicht vor. Also was auch daran liegt, dass sehr kleine Unternehmen oftmals Solo-Selbstständige sind, die sind an den Inhaber gebunden. Bei größeren, da gibt es einen Vorstand, da gibt es eine Geschäftsführung und wenn dort eine Person ausscheidet, wird einfach eine neue gefunden. Also Stilllegungen bei größeren Unternehmen sind sehr, sehr unwahrscheinlich, zumal dort auch sehr viel strukturierter an den Prozess einer Nachfolge rangegangen wird. Speziell zu den Unternehmen, die stillgelegt werden, da wissen wir sogar eine ganze Menge. Und es ist so, dass die Umsatzlage, die Ertragslage und auch die Finanzstruktur deutlich schwächer ausgeprägt sind als bei Unternehmen, die eine Nachfolge umsetzen können.
Über was wir jetzt noch nicht gesprochen haben, sind tatsächlich Neugründungen. Laut KfW-Nachfolgemonitoring Mittelstand fallen die weiterhin sehr niedrig aus. Was ist da los in Deutschland? Wieso funktioniert das nicht?
Also die Zahl der Neu- oder Existenzgründungen ist tatsächlich in den letzten 20 Jahren um 2/3 eingebrochen und bewegt sich schon relativ lange auf relativ niedrigem Niveau, stabil seitwärts. Der Grund dafür ist eigentlich ein sehr positiver, ist unser Arbeitsmarkt, der funktioniert sehr gut und die Menschen entscheiden sich sehr viel häufiger für das Angestellten-Dasein als für eine Selbstständigkeit. Und wir hatten es vorhin auch, die Gesellschaft wird älter und mit zunehmendem Alter sinkt die Risikofreude und es werden weniger Gründungen angegangen. Dazu kommt noch zusätzlich in den letzten Jahren einfach das Aufeinandertreffen verschiedener Krisen, die Polykrise. Da gab es so viel, da gab es den Brexit, da gab es Corona, Inflation, die Ukraine, Energie, und das trägt nicht unbedingt dazu bei, dass Menschen den risikoreichen Schritt in die Selbstständigkeit gehen.
Sie sprechen es schon an, also der Mittelstand existiert natürlich in keinem Vakuum. Da passiert natürlich drumherum auch sehr viel. Was muss sich aber trotzdem in Deutschland mit Blick auf den Nachwuchs, das heißt Start-ups, verbessern? Was sehen Sie da für Punkte?
Im Allgemeinen würde man sagen, Selbstständigkeit muss einfach eine gleichwertige Alternative zum Angestellten-Dasein werden. Und um den Mittelstand in seiner Breite auch langfristig so zu erhalten, so wie wir ihn kennen und mögen, muss die Sichtbarkeit von beruflicher Selbstständigkeit erhöht werden. Das kann bereits in Schulen passieren. Bisher ist es so, dass Selbstständigkeit oder Unternehmertum in Schulen eher negativ behaftet wird. Hier muss man die Assoziation ändern. Und Sie haben insbesondere auch noch die Startups angesprochen. Und das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Also die besonders innovativen, jungen und wachstumsorientierten Unternehmen. Das sind zwar sehr wenige, von ihrer potenziellen Wirkung sind sie aber sehr wichtig. Sie können sehr viel schneller als etablierte Unternehmen Innovationen in den Markt bringen und im Erfolgsfall auch Märkte komplett umwälzen. Und hier ist es leider so, dass wir in Deutschland und Europa generell relativ schwach sind. Es schaffen nur sehr wenige dieser wachstumsorientierten Unternehmen wirklich so groß zu werden, dass sie als eigenständiges Unternehmen erhalten bleiben können. Das liegt auch daran, dass Risikokapital in der Wachstumsphase fehlt. Um das zu verbessern, wurde beispielsweise der Zukunftsfonds initiiert. Mit diesem Zukunftsfonds werden über verschiedene Bausteine Finanzierungsmittel dem Markt zur Verfügung gestellt, um vor allem in dieser kapitalintensiven Wachstumsphase unterstützen zu können. Also ganz frisch ist auch noch die WIN-Initiative, Wachstums- und Innovationskapital für Deutschland. Eine Initiative, gemeinsam ins Leben gerufen von Unternehmen, Politik- und Wirtschaftsverbänden. Mit dieser WIN-Initiative sollen steuerliche, rechtliche und finanzielle Rahmenbedingungen geschaffen werden, dass junge, innovative Unternehmen leichter an privates Kapital auch kommen.
Das heißt, da passiert etwas in Deutschland und das klingt auch richtig gut. Wenn wir noch mal kurz zur Nachfolgefrage zurückkommen, laut Nachfolgemonitoring der KfW haben die geregelten Nachfolgen 2023 sogar einen Höchststand erreicht.
Richtig. Der Planungsstand bei den Unternehmen, die sich eine Nachfolge wünschen, ist so gut wie nie zuvor. Schauen wir mal auf einen Zwei-Jahres-Zeitraum. Das ist so im Allgemeinen das, was so Unternehmen so relativ gut einschätzen können. Da sprechen wir von 224.000 Unternehmen, die sich eine Nachfolge wünschen. Und davon kann man ausgehen, dass schon 160.000 diese Nachfolge in trockenen Tüchern haben oder zumindest kurz davor stehen. Das ist ein sehr, sehr guter Wert, den wir in der Vergangenheit so nie gesehen haben. Und für uns ist das natürlich auch sehr erfreulich, so zu sehen, weil ein Hauptpunkt, warum eine Nachfolge stecken bleibt, ist, dass die Inhaberinnen und Inhaber einfach zu spät mit den Planungen anfangen. Hier scheint sich ein Wandel zu vollziehen, der auch gemessen an der demografischen Entwicklung und an dem, was auf uns zukommt, sehr dringend nötig ist.
Es gibt viel zu tun für den Mittelstand und für Deutschland, aber es gibt auch richtig viel Hilfe, insbesondere von der KfW und ihren Partnern. Im zweiten Teil reden wir jetzt genau darüber. Frau Bukowski, Sie beschäftigen sich bei der KfW täglich mit Gründungs- und Innovationsfinanzierung. Wir haben gerade sehr geballt die Realität des Mittelstands in Deutschland vor Augen geführt bekommen. Wie würden Sie diese Perspektive ergänzen?
Ja, wir spüren auch in der täglichen Arbeit mit den Förderprogrammen, dass der Mittelstand in Deutschland gerade mit vielen Herausforderungen kämpft und in Teilen verunsichert ist. Das führt dann dazu, dass Investitionen kleiner geschnitten werden, dass Investitionen verschoben werden oder, wenn man ganz düster in die Zukunft blickt, gar nicht durchgeführt werden. Und das schlägt sich dann natürlich in der Nachfrage ganz konkret nach unseren Krediten nach. Die ist halt in diesem Jahr geringer, als wir es in den Vorjahren gewohnt waren. Sie ist jetzt nicht so schlecht, wenn man das vergleicht mit, ich sag mal, der Zeit vor Corona sind wir auf ähnlichem Niveau, aber wir haben auch schon mal bessere Zeiten gesehen. Und das gilt sowohl für den klassischen Mittelstand und etablierten Mittelstand als auch für die Existenzgründer und Gründerinnen.
Wir haben jetzt gerade im ersten Teil schon über die Herausforderungen für den Mittelstand gesprochen, auch Stichwort Nachfolge hier. Die KfW hat sich mit dem Verband Deutscher Bürgschaftsbanken zusammengeschlossen und da ja jetzt was ganz Neues auf die Beine gestellt.
Genau, also wir haben uns überlegt, wie wir für dieses zentrale Thema unsere Kräfte bündeln können und freuen uns, dass wir nun ab 1.11. mit einem neuen gemeinsamen Förderprogramm an den Start gehen können. Und das ist das erste dieser Art. Beide Parteien bringen hier ihre Stärken ein, also die KfW mit ihrem bundesweiten Vertriebsnetz und den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln, zum Beispiel aus dem European Recovery Fund, mit dem sie eben günstig und effizient flächendeckend Kapital bereitstellen kann. Und die 16 Bürgschaftsbanken, die eben sehr regional verankert sind und hier eben ein großes regionales Netzwerk haben, das sie nutzen können, und natürlich ein großes Risiko-Know-how, das sie hier einbringen.
Herr Althaus, Sie sind heute für die Bürgschaftsbanken dabei. Würden Sie sagen, dass solche Kooperationen zukünftig die Regel werden könnten?
Ja, die Kooperation ist ja eine Premiere und wir versprechen uns da gemeinsam auch viel von. Wie Anja Bukowski gerade schon gesagt hat, bündeln wir hier sozusagen das Beste aus zwei Welten. Zum einen die KfW mit eben ihrer Spezialisierung auf die Vergabe von günstigen Refinanzierungskrediten. Das Ganze dann auch noch super schnell, voll digital. Davon profitieren die Hausbanken. Die Bürgschaftsbanken wiederum auf der anderen Seite sind ein verlässlicher Risikopartner und wir sind Spezialisten für Gründung und Nachfolge. Wir können flächendeckend in allen 16 Bundesländern unsere Beratungskompetenz einbinden, haben ein sehr starkes Netzwerk aus Kammern und Verbänden und insofern profitieren wir da bei der Risikoprüfung eben auch von einem sehr breiten Know-how. Und was bei uns eben auch besonders ist, wir verstehen uns als Manufaktur. Das heißt, wir prüfen jeden Einzelfall sehr individuell. Und ja, bei uns gibt es im Grunde genommen so gut wie keine Ausschlüsse. Wir versuchen immer in irgendeiner Form eine Lösung zu finden und das gelingt uns auch sehr häufig. Und insofern, ja, denken wir, die Kooperation ist absolut sinnvoll, weil wir eben diese beiden Stärken vereinen können und am Ende profitiert der Kunde, die Hausbank, aber auch der Standort Deutschland natürlich davon, indem wir natürlich ganz viele positive Standorteffekte uns davon versprechen. So, und wenn wir dann sehen, dass das Ganze gut läuft, sind wir sicher auch offen, da nochmal drüber nachzudenken, ob wir das vielleicht ausbauen können.
Wunderbar, also wirklich tolle Kooperation, sehr besonders aufgebautes Programm. Frau Bukowski, fassen Sie für uns bitte trotzdem nochmal zusammen, was macht denn diese neue Fördermöglichkeit so innovativ im Vergleich?
Ja, mache ich gerne. Also mit dem Programm kann man also einen Kredit bekommen bis zu 500.000 Euro. Damit können eben 35% so eines Vorhabens über einen Kredit finanziert werden. Und wie gerade schon gesagt, die KfW sorgt dafür, dass es besonders günstige Konditionen sind, also Zinssätze. So weit, so gut, das ähnelt dem, was wir sonst auch sehr stark tun. Und jetzt ist eben das Besondere und Neue ist, dass der Kredit durch eine 100%ige Garantie der jeweiligen Bürgschaftsbank besichert wird und weitere Sicherheiten vom Gründer oder der Gründerin oder auch von jemandem, der ein Unternehmen übernehmen will, nicht gestellt werden müssen. Und die Hausbank, über die der Kredit ausgereicht wird, trägt kein Risiko, dass sie ihr Geld nicht zurückbekommt. Und das erhöht natürlich deutlich die Chancen, dass Gründerinnen und Gründer und Unternehmensnachfolger ihre Gesamtfinanzierung auf die Beine stellen können und damit dann auch wirklich ihr Vorhaben umsetzen können.
Das heißt, der Zugang zur Finanzierung wird durch dieses Programm auch erleichtert. Herr Althaus, was glauben Sie denn, was damit für eine Lücke in der Förderlandschaft geschlossen wird?
Ja, wir beobachten ja schon seit langem eine sogenannte Kredithürde. Das bedeutet, die Hausbanken sind zurückhaltender bei der Vergabe von Krediten, insbesondere an kleine und mittlere Betriebe, an Handwerksbetriebe. Und hier setzen wir eben an. Es gibt gute Gründe, warum die Hausbanken da zurückhaltend sind. In dem Programm sind wir ja spezialisiert auf Gründungen und Nachfolgen. Wenn wir uns die Gründungen anschauen, da haben wir häufig auch sehr neue Geschäftsmodelle, die wir beurteilen. Das heißt, da gibt es noch keine lange Historie. Das macht den Risikogehalt für die Hausbank natürlich höher und dementsprechend steigt der Besicherungsbedarf. Und bei den Nachfolgen sehen wir natürlich, dass die Verkäufer logischerweise für ihr Lebenswerk auch einen Kaufpreis aufrufen. Und da bewegen wir uns dann auch schnell im siebenstelligen Bereich. Und das gilt es zu finanzieren. Also der Kapitalbedarf ist dann eben hoch, verbunden mitunter mit einem höheren Risikogehalt. Und das ist der Grund, warum die Banken die Sicherheiten benötigen. Und wenn wir jetzt in diesem Förderprogramm eben eine 100%ige Garantie zur Verfügung stellen, können wir eben die Hausbank so vollständig vom Risiko entlasten. Und das Ganze kann man eben auch noch kombinieren mit anderen Absicherungsinstrumenten der Bürgschaftsbanken. Anja Bukowski hat es eben schon gesagt, wir können über den ERP-Förderkredit Gründung und Nachfolge ja bis zu 35% des Vorhabens darstellen. Die übrigen 65% müssen aber auch irgendwie finanziert werden. Und dafür können wir dann beispielsweise auch eine Bürgschaft noch hinten dran hängen, sodass dann im Ergebnis die Hausbank eben eine sehr weitreichende Risikoabsicherung hat. Und das ist eben genau der Effekt, den wir erreichen wollen, dass die Finanzierungsbereitschaft der Hausbank steigt und wir somit gemeinsam noch einfach mehr Unternehmen fördern können.
Das heißt, da passiert jetzt wirklich sehr viel und die Bürgschaftsbanken haben da auch einen sehr, sehr großen Anteil, dass dieses Programm eben so aufgestellt werden kann. Wenn wir jetzt nochmal kurz ein bisschen bei den Bürgschaftsbanken bleiben, weil wir auch das Glück haben, dass Sie heute auch dabei sind, Herr Althaus. Erstmal zu KfW. Die Rolle der KfW als Förderbank hat sich stark verändert in den letzten Jahren. Man könnte sagen, die KfW ist präsenter geworden für viele Menschen, aber auch deutlich für die Gesellschaft ist sie auf jeden Fall auch stärker gefordert. Erleben Sie denn bei den Bürgschaftsbanken eine ähnliche Entwicklung oder was passiert bei den Bürgschaftsbanken gleichermaßen vielleicht?
Ja, also wir sind ja Spezialbanken, das heißt viele Unternehmen und Betriebe kennen uns natürlich erstmal gar nicht. Bei uns kann man ja kein Konto eröffnen oder Geld anlegen, sondern wir kommen immer dann ins Spiel, wenn es um Kreditfinanzierung geht, wo eben eine werthaltige Sicherheit erforderlich ist. Da sehen wir schon, dass wir gerade auch in der Corona-Krise sehr stark gefordert waren. Wir haben das gern gemacht, das ist unsere Aufgabe, dafür sind wir da. Wir haben da geholfen, wo immer wir konnten. Und auch jetzt sind wir in schwierigen Zeiten und das ist eben genau die Zeit, in der dann Förderbanken gefragt sind. Und insofern freuen wir uns natürlich, wenn wir dann auch ein bisschen stärker in den Fokus rücken, gerade auch der Banken, wo wir eben die Banken mit Risikoabsicherung unterstützen können und dann am Ende gemeinsam die Wirtschaft fördern können. Uns geht es da gar nicht so sehr darum, dass wir in den Fokus rücken. Uns wäre ja fast lieber, das wäre nicht so, denn dann wären die wirtschaftlichen Zeiten besser. Aber eben dafür sind wir da und dazu stehen wir auch.
Dann würde ich jetzt noch einmal kurz zurück zum Programm kommen. Wer genau kann denn diese Förderung beantragen? Also alle, die ein Unternehmen gründen oder eins übernehmen möchten, Frau Bukowski?
Ja, im Grunde ist das die Zielgruppe. Also jeder, der ein Unternehmen gründen möchte, also ganz neu auf der grünen Wiese oder der eben sich entschließt, ein bestehendes Unternehmen zu übernehmen, kann so einen Kredit grundsätzlich beantragen. Und zwar gilt das nicht nur dann, wenn er das halt alleine tun will, sondern es gibt ja auch viele Gemeinschaftsgründungen. Das heißt, dass sich Menschen zusammenschließen und sagen, wir machen genau dieses jetzt gemeinsam. Dann können eben auch solche Gemeinschaftsgründungen unterstützt werden. Und man geht dann halt zu seiner Hausbank, wie das halt üblich ist bei den KfW-Krediten, und die informieren wir gerade und schulen sie auch gerade sehr stark dazu, dass sie dieses neue Programm auch kennen. Und die sind dann halt diejenigen, die letztlich dann auch den Kontakt zu uns und den Wirtschaftsbanken herstellen und dann dafür sorgen, dass man in den Genuss der Programme kommen kann.
Und wenn sich jetzt die Hörerinnen und Hörer angesprochen fühlen, wo muss man denn hingehen, wenn man mehr Informationen zum Thema möchte?
Also zur Erstinformation würde ich sagen, bieten sich ja immer die Homepages an. Also wir haben zum einen natürlich unsere eigene Homepages, der KfW, dann haben die 16 Bürgschaftsbanken auch eine und auf all diesen Homepages klassisch findet man halt auch zu dem neuen Förderprogramm dann Informationen. Und es gibt auch eine Extra-Seite, die die Bürgschaftsbanken eingeführt haben, die heißt kapital.ermöglicher.de. Da kann man auch direkt hin, aber man kommt wie gesagt auch über jede Webseite dazu. Und dann wäre der zweite Ansprechpartner eben aus meiner Sicht die Hausbank, mit der man dann auch Vorhaben durchführen will.
Dann kommen wir tatsächlich schon zum Ende des Podcasts. Frau Bukowski, ich habe Sie vorgewarnt. Ich beende Podcasts immer gerne mit einer Botschaft. Wenn Sie jetzt also die Aufmerksamkeit des gesamten deutschen Mittelstands hätten, was würden Sie den Unternehmerinnen und Unternehmern gerne mitgeben?
Ja, ich würde Ihnen gerne mitgeben, dass was immer Sie vorhaben und was immer Sie planen, dass Sie doch einen Blick auf unsere Fördermöglichkeiten werfen sollen. Ich bin sehr sicher, dass es für viele ein attraktives Angebot gibt, dass es Ihnen hilft, Ihre Vorhaben zu realisieren und wirklich auch durchführen zu können.
Dann danke ich meinen Gästen heute für das hochinteressante Gespräch und für alle, die richtig zugehört haben. Bis zum nächsten Mal.